Carsten, kommst du mal bitte? Mal hoch, bitte. Konntest du die Predigt halten?
Könnte ich die Predigt halten?
Ja.
Ja. Und des Herrn Wort geschah zu mir, erzählt Jeremia ganz am Anfang seines Buches. So unvermittelt treffen Gottes Berufungen diesen jungen Mann und verändern sein Leben komplett. Also so hast du es hier aufgeschrieben.
Danke dir. Das habe ich nicht erwartet, dass du einfach so hier rüber springst und sagst, Mensch, ich soll die Predigt jetzt halten. Ich hätte dann Frank Erik genommen. Dann wäre er bestimmt gesagt, wie soll ich jetzt die Predigt halten? Das geht ja gar nicht. Du hast dich doch vorbereitet und nicht ich oder Miriam oder Regine oder vielleicht irgendeine von uns. Aber genau so war damals der arme Jeremias, der war da, vielleicht ging er durch einen Park spazieren, keine Ahnung, wo er gerade war. Aber so überrascht kommt Gott und sagt, hier bitte, halte die Predigt. Du bist jetzt dran, du bist mein Prophet. So überraschend, mitten in einem Tag so wie dieser. Und das Leben von diesem Mann war nie wieder dieselbe wie das davor. Er wird zwar zu einer der ganz großen Gestalten des Alten Testaments, aber kaum ein Mensch, kaum ein Prophet hat so sehr gelitten, so wie Jeremia. Gottes Wort offen zu sagen, ganz klar und deutlich Dinge bei Namen zu nennen, haben sein Leben fast zerstört. Bis zu diesem Tag aber, wo Gott ihn angesprochen hat, war alles, was noch auf ihm brechen sollte, noch Zukunftsmusik. Er wusste nicht eigentlich ganz genau, was passieren sollte. Doch, was er jetzt hört, klingt unglaublich in seinem Ohren. Noch bevor du von deiner Mutter geboren warst, so sagte die Stimme Gottes zu ihm und sofort wusste er, Gott spricht zu mir. Das ist nicht irgendjemand, das ist Gott. Und Gott sagte, bevor du überhaupt entstanden bist, habe ich dich gekannt, bevor irgendein Mensch an dich gedacht hat, wusste ich, dieser Jeremia, der eines Tages zur Welt kommt, der wird wirklich meine Hand sein, mein Mund sein. Er wird Gott unter den Menschen sein. Er wird ein Segen für das Volk Israels und für die Welt werden. Wie alt Jeremia zu dieser Zeit war, als er diese Worte gehört hat, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht ganz genau, wie alt er war, aber er sagt, ich bin zu jung. Ich bin nicht geeignet für so einen Dienst, Gott. Reden, das kann ich gar nicht. Welche Träume hatte dieser junge Mann gehabt? Erfahren wir überhaupt nicht. Wir erfahren nichts darüber. Ich tauge nicht zu predigen, sagte er. Ich kann das nicht, was du von mir erwartest, Gott. Das passt nicht zu mir. Jeremia spürt jetzt schon am Anfang, so da, als Gott ihn angesprochen hat, dass irgendwie sein Herz sagte ihm: pass auf, was du jetzt sagst. Gottes Ruf stellt seinem Wunsch im Hintergrund. Er soll ein Prophet für die Volke sein. Und er wird es auch. Er wird ein Segen für das Volk Israel sein. Aber sobald er dieses Wort hört, fühlt er nicht mehr so wohl in seiner eigenen Haut. Als ob er schon ahnt, was kommen wird. Wenn er diesen Weg einschlägt, dann gibt es keinen Weg zurück. Jeremia. Gott lässt nicht locker. Jeremia meinte, er sei zu jung. Nein, das lässt Gott nicht gelten. Das ist keine Entschuldigung für mich. Wenn Gott jemanden ruft, gibt es das nicht, dass man zu jung oder zu alt ist. Man ist berufen. Punkt. Man macht das. Nicht das ist entscheidend, was wir von uns denken, sondern was Gott in uns sieht. Das nennt die Bibel Gnade. Von Gott gebraucht zu werden, ist Gnade. Aber sie ist nicht billig. Diese Gnade, so Gottes Boten zu sein, Gottes Kind zu sein, kann auch unsere Wünsche, unsere Lebensträume kosten. Der Preis ist hoch. Gott sieht in uns viel mehr, als wir von uns wissen. Und er lässt uns an seinem Plan dennoch teilnehmen. Ein Plan, der viel größer als all das, was wir im Leben erreichen können. Ein Haus zu bauen, der World Trade Center, das zerstört worden ist, oder eine große Kathedrale, das ist nicht das, was Gott will. Gottes Pläne, Gottes Werke in dieser Welt sind viel wertvoller als all das. Predigen wird Jeremias, was Gott ihm sagt. Und diese Aufgabe ist groß, er weiß. Aber Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Habe keine Angst, ich bin bei dir. Ich werde dich erretten. Das sagte Gott. Wenn Gott jemanden beruft, dann lässt er nicht allein. Diese Erfahrung haben viele Bote Gottes gemacht. Jeremia hört diese Worte so, und das ist ein Trost für ihn. Ein Lebenswende. Dieser Zeitpunkt hat sein Leben komplett geändert. Dann heißt es, hier sind meine Worte. Das sollst du sagen. Sagt das mein Volk. Und dann heißt es, das ist deine Aufgabe. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und verderben, bauen und pflanzen. Zerstören, ausreißen, verderben. Das klingt alles, aber das klingt überhaupt nicht gut an. Das vieles in Israel ganz verkehrt lief, dass Missstände im Land waren, überall zu sehen waren, das wusste Jeremia ganz genau. Und bald fing er an, diese Missstände zu beklagen, Dinge bei Namen zu nennen und ganz besonders das Verhältnis des Volkes Israels zu Gott. So wie ihr mit Gott lebt, das ist nicht in Ordnung. Ihr nehmt ihn überhaupt nicht ernst. Ihr seid sein Volk. Er sah, wie das Volk sich in falscher Sicherheit wog. Er sah, wie das Volk so Bündnis zu anderen Völkern suchten und sich bequem machten und ihre Vorteile suchten, so politisch sozusagen taktiert. All das beklagt er und er kündigt plötzlich die Strafe Gottes an, ausreißen und zerstören. Wenn etwas völlig aus dem Kurs gerät, dann muss ein neuer Anfang starten. Dann muss alles von vorne anfangen werden. Und dieser neue Anfang fängt ganz seltsam an. Es fängt nämlich mit dem Zerstören des Tempels in Jerusalem an. Der Wohnsitz Gottes. Der Ort, wo das Volk sich getroffen hat, und mit Gott zu sprechen, um gesegnet zu werden und vergeben zu erfahren, ist plötzlich zerstört worden. Dann wird ein großer Teil des Volks nach Babylon geschleppt worden, gefangen genommen sogar. Die Israeliten, sie erkennen, dass zwar noch nicht, aber diese Phase, Zerstörung des Tempels, Gefangenschaft, ist der Anfang von der anderen Phase, nämlich Pflanzen und Bauen. Im Mittel des Zerstört fängt Gott an, einen Garten zu pflanzen. In all den Wirren und Schrecken dieser Zeit bleibt Jeremias als größter Trost, Gott gibt sein Volk nicht verloren. Gott verlässt sein Volk nicht. Er hat immer noch einen Plan mit uns, Juden in dieser Welt. Nein, das ist nicht das Ende. Nach der Katastrophe wird Gott einen neuen Anfang machen. Das steht klar für ihn. Dort, wo zerstört herrscht, soll neu gepflanzt, neu gebaut werden. Siehe, so schreibt Jeremia später, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israels und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Etwas Neues wird entstehen. Und das Volk steht da und sagt, wir sehen nur zerstören, wir sehen nur, dass das alles weguntergeht. Und du redest von Neuanfang, Jeremia, wo denn? Aber natürlich, bei der großen Klappe, die Gott Jeremia gegeben hat, wird er angefeindet. Sein kritisches Wort will niemand mehr hören. Jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmacht, wird er verprügelt. Jedes Mal, wenn er ihnen etwas sagt, sagt, Lügner, das stimmt gar nicht. Wir haben ganz andere Propheten, Menschen, die ganz anderes denken als du. Und du, junger Mann, willst du uns jetzt belehren, Gottes Wege zeigen für uns? Und andere trachten ihn nach sein Leben zu nehmen, ihm umzubringen. Am Anfang scheint es, trotz aller Widerstand, doch auch immer die Zuversicht durchzukommen. Was ich auch tue, was andere an mir antun, der Herr ist mit mir, Gott ist mit mir. Was Gott ihm bei seiner Berufung zugesagt hat, das erlebt er immer und immer wieder. Fürchte dich nicht, Jeremia, ich bin bei dir, ich will dich erretten. Und so zieht er diese Worte so an, so wie ein Schutzkleider. Und die Leute verprügeln ihn und sagen, ja, aber Gott ist bei mir. Aber dann fängt diese ganze Fassade an zu brocken. Und er fängt an, über Einsamkeit zu klagen. Oh ja, es ist ein großer, ein schwerer Auftrag. Ein schwerer Last liegt auf dem Schulter dieses jungen Mannes, dieses Jeremia. Von keinem anderen Prophet hören wir Worte so wie diese. Ach, wäre ich doch nie geboren worden. Elia, ja, aber Jeremia andauernd. Klagelieder ist einfach eine Folter, das zu lesen. Wo man sagt, Mensch, so viel Qual, so viel Leid für einen Mann, der für Gott arbeitet. Aber durch Jeremia hat das Volk gelernt, dass Gott tatsächlich nicht in Häuser wohnt. Nicht in Häuser, das von Menschen, von Gott, von Menschenhänden gebaut worden sind. Und siehe da, das Volk ist in der Fremde, in Babylon, draußen. Und da ist Gott mit denen. Und sie fangen an zu merken, Mensch, Gott ist wirklich hier, mit uns. Und sie fangen an, Synagogen zu bauen, andere Häuser, wo sie sich treffen können und auch im Freien. So wie wir heute. Gott konnte sie in der Fremde begegnen. Und dann heißt es in einem Brief von Jeremia an die Gefangenen in Babylon, baut euch Häuser. Wohnt in diesem Häuser. Heiratet, bekommt Kinder. Und gibt eure Kinder zu anderen Menschen, sodass sie auch heiraten können und andere Kinder bekommen und so weiter. Baut Familien, da wo ihr seid. Lebt mit den Menschen in diesem Land. Weil wenn diesem Land gesegnet wird, dann werdet ihr auch gesegnet. Seid da, wo ihr seid. Und zwar mit mir, ich bin mit euch. Von Jeremia wurde vieles gefordert. Doch ihm war auch viel gegeben, viel anvertraut worden. Und deswegen war er ein Segen für das Volk Israels. Und es tröstet mich zu lesen, wie er am Ende seine Klagebücher, so seine Klagelieder, doch die Kurve bekommt. Und dann plötzlich sagt er einen Satz so wie diese: Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und mit Staunen formuliert er, jeder Morgen ist sie neu. Groß ist seine Barmherzigkeit. Jeremia schafft die Kurve. Der Trost Gottes erreicht sein Herz, trotz aller Prügerei, trotz aller Schwierigkeiten, die er in seinem Leben hatte. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch umso mehr fordern. Lesen wir im Lukas-Evangelium. So schaffen wir den Weg zu unserer Zeit, zu uns heute, auch hier an diesem Parkplatz. Die Erzählung von Jeremia berufen fragt uns heute, fragt dich und mich, was ist uns, was ist dir gegeben? Wozu sind wir berufen? Wozu bist du berufen? Nun, zuallererst sollen wir auf Gottes Wort hören, so wie Jeremia. Bereit sein zu hören, das, was Gott sagt. Wir wollen wachsen und aufmerksam sein für das, was Gott mit uns, mit jedem von uns, mit unserer Kirchengemeinde vorhat. Zum Christsein gehört die Bereitschaft dazu, sich berufen zu lassen. Sind wir bereit, uns rufen zu lassen? Mitten in deinem Alltag, da kommt Gott und sagt, geh und sprich zu Miriam, das und das und das. Oder sprich mit deinen Arbeitskollegen, bittet für jemanden. Komm, sag das. Sind wir bereit? All diese Themen, was ich hier angesprochen habe, waren in diesen, wie viele Wochen waren das? Stream-Gottesdienst. Wir haben auch aufgehört zu zählen, aber all diese Dinge kamen in all die Predigt, die wir gehört haben, mehr oder weniger vor. Was haben wir mit all dieser Predigt gemacht? Sind wir durch den Garten, durch die Natur spazieren gegangen, so wie Carsten gesagt hat, und zu merken, dass Gott mit uns ist und ihm dafür zu danken und loben und preisen? Oder haben wir schon alles vergessen? Oft denke ich, Mensch, eine Predigt kann man ruhig ein paar Mal im Jahr dieselbe Predigt halten, weil man das schon längst vergessen hat. So sind wir Menschen. Diese Zeit, diese Wochen, wo wir gemeinsam einen Gottesdienst auf die Beine gestellt haben, hat uns gezeigt, dass wir nicht allein sind. Wir sind kein Alleinkämpfer, so wie Jeremia damals. Leider hatte er nicht 5 Gemeinden an seiner Seite. Leider musste er allein gehen und das sagen, was andere Menschen weh tat, und verkündigen, und er litt darunter. Wir haben einander, wir sind kein Alleinkämpfer, wir dürfen nicht wieder Alleinkämpfer werden, so wie die Zeit vielleicht davor. Ich möchte nicht sagen und ich behaupte, dass Covid-19 ist nicht eine Strafe Gottes für uns. Nein, definitiv nicht. Das hören wir ständig in den Medien von vielen klugen Menschen und so weiter. Nein, aber in dieser Zeit haben wir genauso wie die Juden damals gelernt, dass auch ohne Tempel geht, dass auch online geht, dass das auch auf einen Parkplatz geht. Unsere Gotteshäuser sind zweifellos ein Geschenk Gottes für uns. Aber so wie das Volk damals, ich hoffe, dass wir das gelernt haben, dass wir der Tempel sind. Du bist der Tempel. Da, wo du bist, ist Gott mit dir. Jesus lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Die ganze Zeit ist er mit dir, da wo du bist. Wenn du zur Arbeit gehst, ist er da. Wenn du morgens aufstehst, ist er da. Wenn du mit deinen Arbeitskollegen sprichst, Gott ist mit dabei und er hört zu. Und oft will er auch durch uns reden. Lassen wir ihn durch uns sprechen. Auch wir haben unsere Berufung, so wie das Volk Israels damals, oft vernachlässigt und viel mehr an uns gedacht als an die Menschen, die das Privileg nicht haben, an diesem wunderbaren Gott zu glauben, so wie wir glauben. Auch wir haben verlernt, anderes Denkende zu begegnen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ganz anderes denken, so wie wir. Und wir haben uns oft zurückgezogen zu der Welt und wir blieben in unsere Gotteshäuser und wir haben uns gegenseitig aufgebaut und an uns gedacht. Aber Gott gibt uns dennoch nicht für verloren, selbst wenn ein Teil von uns sehr mit sich selbst beschäftigt ist. So dass die Entscheidungen, die wir oft in unserer Kirchengemeinde treffen, vielmehr mit uns, unsere Wohlwollen oder Wohlfühlen zu tun haben, als mit den Menschen, die draußen sind, die vielleicht noch nie über Gott gesprochen hat oder gehört haben, so wie wir. Ich hörte neulich von einem jungen Mann, einem jungen Physikstudenten, er erzählte von einem Freund von mir, der ihn dann zu Our Kitchen eingeladen hat. Und er sagte, du, Jeremy ist der erste junge Mann oder der erste Mensch überhaupt, den ich getroffen habe, der an Gott glaubt. Ich bin in einer atheistischen Familie groß geworden und Gott spielte für uns überhaupt keine Rolle. Kirche, was ist denn das? Ich war noch nie in einer Kirche. Und er kommt und spricht von mir, von Gott, als ob es ihm gäbe, so dass ich, wenn ich von ihm höre über Gott, dass ich dann plötzlich ganz Ohr werde. Ist das nicht wunderbar? Wir denken, oh nee, das ist ein Fall. Nein, das ist das Normale da draußen. Unter uns, wir werden sagen, oh was, wie kann das sein, möglich sein? Das ist das Normale. Was machen wir mit der Berufung, die wir bekommen haben? Gnade heißt, so komme ich zu Ende. Gnade heißt, sich zu alt, zu jung, zu dumm, zu verkehrt, unwürdig zu fühlen und dennoch von Gott gebraucht zu werden. Was zählt, ist nicht, wie wir uns selber sehen oder was Menschen in uns sehen und finden und kritisieren, sondern was Gott in uns sieht. Und er schaut uns an und er sieht. Und was er sieht, steht in der Losung für heute, Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er lauter Segen. Wenn Gott auf diesem Parkplatz und zu uns nach Hause jetzt gerade guckt, dann sieht er lauter reich gesegnete Menschen, die eine Berufung haben, ein Segen für diese Welt zu sein. Das ist das, was wir aus dieser Welt nehmen können. Dass wir hier uns Gott zur Verfügung gestellt haben, so dass wir sein Wille getan haben, dass wir das gemacht haben, was Gott gesagt hat, dass wir tun sollten, nämlich ein Segen für diese Welt zu sein, Spuren der Liebe zu hinterlassen, sodass Menschen an ihn denken und auch zum Glauben kommen. Vielleicht werden wir nur den ersten Stoß geben, so wie Jeremy bei diesem jungen Physiker. Aber das, was Gott in deren Herzen pflanzt durch uns, wird auch irgendwann wachsen. Sei einfach ganz Ohr in diese Wochen. Für das, was Gott dir zeigen möchte. So können wir getrost und getragen in diese neue Woche gehen und das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Du bist gesegnet. Sei du ein Segen. Amen.